Wissenschaftsgespräche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche. Hier ist wieder der Joe Rahn und an meiner Seite begrüße ich wieder die liebe
Sabine Töne. Moin.
Richtig.
Hallo Joe, ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast. Du klangst ja in unserem Vorgespräch schon so, als hättest du dich tatsächlich wieder total tief in deine Daten vergraben.
Ja, und das muss ich ja immer wieder machen. Man muss ja gucken, was tatsächlich los ist. Auf der einen Seite, was ist los mit Tierkrankheiten und mit Ernährung? Und auf der anderen Seite, was verändert sich gerade am internationalen Markt? Das ist schon krass, was da passiert, was auf uns zukommt hier. Die Interzoo steht vor der Tür. Da sind viele, viele Neuerungen mit dabei.
Super spannend wird das dies Jahr, ja.
Und in meiner aktuellen Beratung, die ich ja mache, also nicht in den Napfgesprächen, aber in meiner Beratung, Ernährungsberatung, ist immer wieder das Thema Sicherheit am Napf. Ja, das ist immer wieder ein großes Thema. Die Leute wollen weg vom Industriefutter, stelle ich immer wieder mehr fest. Die hinterfragen immer mehr, wie ist das Futter industriell aufbereitet, was ist mit dem Extrudat, wir hören so viele Dinge, dass da eventuell Schädlichkeiten drin sein sollen und so weiter und so fort, haben aber parallel dazu wahnsinnige Angst vor Keimen bei der Rohfütterung. Ja, ja, und ja, ja. Da ploppt dann halt in meinen Analysen immer wieder der Begriff auf, ganz neu, Brühbarf.
Ja, die Fragen habe ich auch in der Beuteküche. Die kommen dann ein bisschen spontan. Und dann werde ich häufig gefragt, wie ist das denn hier mit dem Kochen zum Beispiel? Richtig, ja. Und damit wollen wir uns ja heute auch beschäftigen, weil es gerade auch so ein bisschen ein Reizthema in der Szene ist. Ja, die einen sagen, oh, das ist BAföG-ängstliche, mimimi. Und die anderen schwören drauf. Was sagen denn deine Daten dazu? Hast du sie ausgekramt?
Ja, die sprechen mit mir. Nein, aber genau das gucken wir uns jetzt gleich an. Wir nehmen mal hierzu das Konzept von MeisterBAF. MeisterBAF ist ja neu bei uns mit im Team. Unter meisterbarf.de findet ihr die entsprechenden Angebote zum Thema BAF. Und da gucken wir uns die Sous-Vide-Technik an. Sous-Vide ist ja etwas, was die meisten kennen, zumindest aus dem Fleischgaren und so weiter, ist ja Vorbereitung auch für Grill und dergleichen, ist ja ein Konzept, das in der Humanküche eigentlich...
Und in der Grillszene, die es auch gibt,
genau. Ganz normal ist mittlerweile, ja. Aber ist das oder gibt das auch für den Hundebereich irgendwo biochemisch wirklich Sinn? Ja, oder ist das nur, sag ich mal, ein teures Warmmachen, so in der Richtung?
Das ist ein guter Satz, teures Warmmachen, okay.
Sabine, fangen wir doch mal an mit dem, was meine Klienten zumindest nachts wach hält, Salmonellen. Mhm. Ja, ich habe mir dazu auch einige Studien rausgesucht, die Zahlen sind ganz schön heftig. Warum die Studien? Weil ich nicht gerne auf Hörensagen gehe, weil ich nicht gerne darauf gehe, was wird in irgendwelchen Blogbeiträgen geschrieben, sondern mich interessiert das, was sagen so Primärquellen dazu. Und da siehst du, dass jede fünfte Rohfutterprobe im Handel positiv auf Salmonellen getestet wurde. Ja. Das ist nicht gerade wenig.
Nee, also kein Glaskugel lesen und natürlich der überraschende Fund, jede fünfte, um Gottes Willen. Ja, das ist Wahnsinn. Und das ist ein Wort. Und in der Beuteküche habe ich das tatsächlich auch. Die Kunden merken sich diese Geschichten, sie lesen und machen und tun und fragen immer öfter nach Hygieneplänen für die eigene Küche. Und da geht es jetzt nicht nur darum, wie wasche ich mein Brettchen ab oder brauche ich ein anderes Brettchen für die Hunde. Da sind tatsächlich genau diese Themen auch auf dem Tisch quasi.
Genau. Und genau an der Stelle ist es interessant, kommt dann jetzt mittlerweile so dieser wissenschaftliche Anteil auch rüber vom Humanbereich in den Tierbereich, nämlich das Argument für das Brühbarf-Konzept. Ja, wenn wir hier das Fleisch auf, sagen wir mal, 72 Grad Kerntemperatur bringen, ja, so wie es beim Sous-Vide-Verfahren gemacht wird, eliminieren wir genau diese Keime fast vollständig. Nicht ganz. Ja, und in wärmebehandelten Proben lag die Quote dabei dann immerhin nur noch bei 0,2%. Also schon ganz schön sicher, würde ich mal sagen.
Absolut. Was sind 0,2%? Gut, Joe, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich das Fleisch brühe, ist das doch nicht mehr BAF, oder? Machen wir da nicht die ganze Idee der Rohfütterung mit kaputt?
Für den Powerbarfer auf jeden Fall. Ja, der sagt so, ja.
Powerbarfer,
genau. Ja, so Brühbarf, das kann ruhig die Grill-Session machen, das kann die High-End-Küche machen. Ja, ich bleib dabei, der Hund bekommt das frische Barf, das schneide ich klein und der überlebt das auch. Der hat einen Magen und einen Darm, der ist dermaßen gut aufgebaut, funktioniert alles und es ist ja auch besser. Man merkt ja auch, dass wenn man von der Trockenfütterung weggeht zum Barf, dass sich viele Sachen verändern.
Korrekt. Ja, es gibt auch noch Hunde, die sind wirklich kerngesund, ne? Also die dürfen wir auch nicht außer Acht lassen.
Genau. Also wir sanieren die Oberfläche eigentlich. Ja, also von dem Rohprodukt. Aber durch das schonende Verfahren erhalten wir hier durch dieses Brühbarfen erhalten wir hier eine sehr gute Nährstoffdichte. Ja, das ist so die Antwort auf das Zoonosenrisiko. Das ist das, worüber wir sprechen, dass die Zoonose, dass halt Keime übertragen werden auf den Menschen. Ja, und dass wir halt in Haushalten mit Kindern oder Senioren nicht ignorieren dürfen. Ja, wir haben das Problem auch gerade in Seniorenheimen. Ist
wollte ich gerade sagen, ja.
Der E. coli-Keim, ja, der Escherichia coli-Keim, der dort dann auch für Durchfallerscheinungen natürlich verantwortlich ist. Also das ist nicht wegzudrücken.
Nee, ist ja auch gruselig, ne, wenn die da dann anfangen, krank zu werden.
Jetzt kommt aber der Teil, ja, den ich in der Beratung habe, der mich am allermeisten immer wieder verblüfft hat. Man denkt ja immer, roh sei am leichtesten zu verdauen. Ja, so von dem her, was natürlich auch von der Wolfsmythologie her, wobei ich bewusst sage Mythologie, weil das letztendlich für mich nur noch ein Narrativ ist, was von der Werbemittelindustrie benutzt wird, um letztendlich zu sagen, okay, guck, wir müssen auf jeden Fall das Barf nehmen. Damit will ich jetzt nicht schlecht reden, gar nicht, ja. Aber ist es etwas, ist es wirklich so, dass es für jeden Hund verdaulich ist? Ist es für jeden Hund wirklich das, dass er das auch verarbeiten kann? Und das ist nämlich nicht so.
Ha, lass mich raten, der Wolf hat nicht gewonnen.
Genau, der hat da nicht gewonnen. Weil die meisten Tiere, die wir ja heute haben, sind so, die sehen zwar immer noch sehr wölfisch aus, weil Hund, ja, aber die haben mit dem Wolf an und für sich durch die ganze Domestikation und natürlich auch durch die Zucht nicht mehr viel verdauungstechnisch mit dem Wolf zu tun.
Klar.
Ja, die verdauen Fleisch, überhaupt gar kein Problem. Aber trotz allem ist es so, dass durch die Anpassung an die menschliche Natur und das menschliche Essen, an das Zusammenleben in einem Haushalt, wo ganz andere Keime unterwegs sind, als wir es beim Wolf gehabt haben, der hat einen ganz anderen Magen-Darm-Trakt, ja, da sind viel aggressivere Keime aktiv, ist das so, dass wir hier mit dem Rohfleisch oftmals etwas anfangen beim Hund, das ihm Probleme bringt. Auf der einen Seite, wenn es zu viel wird, mit dem rohen Fleisch und auch mit der Herkunft des Fleisches, je nachdem, wie sicher es dann dementsprechend auch dann beim Endkunden ankommt, sind da schon Keime drin, die letztendlich ein Problem geben, dann hinterher im Dünn- und Dickdarm. Mhm. Und es kommt dazu auch die Menge des rohen Fleisches, was dann kommt. Und da sagen die meisten so, oh, gut, viel Fleisch rein, ist gut für den Hund, ja, ist ja vom Wolf. Aber wir füttern da leider dann auch ein starkes Fäulnisbakterium. Ja, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate zum Beispiel dabei haben, ja, dann fault dieses Fleisch mit den entsprechenden Keimen dort im Magen rum und im Darm und das führt zu Problemen, genau.
Die riecht man dann auch, ja, absolut.
Und die riecht man, ne? So, und das Erstaunliche ist, die Proteinverdaulichkeit bei mild gegartem Futter liegt immerhin bei satten 94,6%. Das rohe Futter kam dabei im Vergleich nur auf 88,3%. Ja, diese Komma 3 und Komma 6 lassen wir mal weg. Aber
naja, du bist ja nur ein Wissenschaftler, das brauchst du
eine Kommazahl. Trotz allem ist dieser Unterschied ist doch schon sehr signifikant.
Ja, nichtsdestotrotz bitte ich dich, ich will nicht sagen, du musst, sondern ich bitte dich, mir das jetzt mal zu erklären. In meiner Praxis, also überwiegend Beuteküche, sehe ich zwar, dass sensible Hunde mit gegarten absolut viel besser klarkommen. Aber warum ist das biochemisch so?
Ja, jetzt kommen alle diejenigen, die in der 8. Klasse ausgestiegen sind. Das ist jetzt schwierig, aber Biochemie ist sowieso etwas.
Du kannst es ja auch einfach erklären.
Ja, also die milde Hitze, damit weiß ja jeder, was anzufangen, ne? Die milde Hitze, also um die 70 Grad, denaturiert die Proteine. Stell dir das mal vor, wie so ein, was nehmen wir denn mal? ein Wollknäuel. So. Das wollen wir entwirren. Ist sowieso schon so, dass dann kommen die Knoten da rein, da wird das plötzlich ein größerer Knoten und dann irgendwann schmeißt das Ding in die Ecke und sagt, ich kaufe neu. Aber wir bleiben mal dabei. Die Enzyme im Hundedarm kommen dadurch viel leichter an die Aminosäuren ran, durch die Denaturierung, also durch das milde Erhitzen. Und hier ist eine komplette energetische Abkürzung für den Körper geschaffen worden.
Es ist ja ein Wahnsinnsargument, tatsächlich auch für meine Senioren in der Beuteküche, beziehungsweise ich habe es ja auch bei meinem eigenen Hund gemerkt, ne? Knoll ist 19,5 geworden und der konnte die letzten 2 Jahre tatsächlich rohes nicht mehr, ich sage jetzt in Anführungszeichen, vertragen und verdauen. Dem wurde schlecht. Ja, und wenn die Verdauungskraft gerade im Alter nachlässt, ist natürlich dann dieses Brühbarf-Prinzip, ich nenne das jetzt mal so, wie du das gesagt hast, ja quasi wie eine eingebaute Verdauungshilfe.
Definitiv, aber jetzt muss ich eben fragen, meinst du jetzt für deine Senioren die Hunde oder meinst du die menschlichen Senioren?
Die menschlichen Senioren kriegen hier auch Brühbarf, ja.
Ah, okay, alles klar. Die kriegen Brühbarf, das ist ja okay, alles klar. Wir reden da nicht weiter drüber.
Okay. Ich wollte dich auch stoppen damit.
Okay, aber jetzt kommt natürlich in der Beratung, logischerweise kommt die Hausfrau durch. Ist ja auch richtig so. Dann kommt Joe. Kann ich das nicht einfach bei mir im Topf kochen? Und ich sage meistens Vorsicht. Das ist nicht das gleiche wie das Sous-Vide-Verfahren, das Meisterbarf nutzt. Das ist schon ein Unterschied. Natürlich kann ich etwas aufkochen, natürlich kann ich etwas dünsten. Ist gar keine Frage. Es hat immer etwas damit zu tun, habe ich genügend Zeit, mache ich das schnell, schnell, schnell? Habe ich unter Umständen den gleichen Topf für die Tiere oder habe ich wie bei Menschen oder habe ich dort unterschiedliche Sachen? Es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Vor allen Dingen, wenn du es jetzt letztendlich vielleicht beim Schlachter deines Vertrauens holst, was nicht bedeutet, dass das Fleisch schlecht ist, sondern die Keime, die Schlachtkeime, die mitkommen von dem Schlachthaus, die sind da ja drauf. Ja, und wenn das nicht von vornherein ordentlich thermisch behandelt ist, das heißt also schnell eingefroren, sodass die Keime dann tatsächlich gering bleiben, die Keimbelastung. Und wenn das zwischendurch nicht auftaut, dann ist das etwas kein Problem. Und das ist ja das, was bei Meisterbarf auch wirklich par excellence beachtet wird. Von vornherein, was die Produktion angeht, von da aus dann direkt dementsprechend in die Verpackung und dann auch wirklich gut in der Lieferkette bis zum Endkunden. Da achtet die Geschäftsleitung von Meisterbarf sehr, sehr, sehr stark drauf. Wir hatten ja in der letzten Sendung den Inhaber mit dabei. Der Florian, der ist derjenige, der jahrelang wirklich in diesem Business tätig ist. Und für ihn ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Qualitätsmerkmal, darauf zu achten.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ja, also ich finde das cool, dass du das erklärt hast. Alles nur, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was passiert denn genau bei diesem Sous-Vide-Verfahren? Das ist ja ein Unterschied. Also wenn ich das in den Kochtopf schmeiße, mal abgesehen davon, dass es unglaublich zu Hause stinkt, ne, und ich schon deshalb sehr glücklich bin, dass ich jetzt dieses Sous-Vide-Verfahren auch wirklich kennenlerne und auch da einkaufen kann. Ja, was passiert denn da? Wenn ich das koche, landet was im Kochwasser, ne? Und wie ist das denn hier?
Es findet keine Oxidation durch Sauerstoff statt, also kein Auswaschen der Vitamine. Alles bleibt in diesem Beutel beim Sous-Vide-Verfahren.
Das ist cool, und ja.
Dementsprechend auch natürlich beim Meisterbarf, wenn die das dementsprechend zubereiten. Und das Beste, was dann noch dazukommt, ist, dass die Akzeptanz höher ist.
Ah, das ist cool. Das macht ja einen echt riesen Unterschied.
Nicht jeder Hund akzeptiert ein frisches Fleisch im Napf. Nicht jeder.
Ja, viele fallen auch
drüber her.
Meiner frisst das nicht.
Oh, oder das Zeug vom Grill. Logisch, ne? Riecht ja auch ganz anders. Weil wir dann diese Melar, diese Reaktion drauf haben, ne? Wenn Kohlenhydrate und Proteine dementsprechend braun werden, dann anfangen zu duften. Ne? Das ist ja das, was wir auch gerne riechen. Kommst in die Küche rein, so, oh, das riecht angebraten. Oh, das riecht lecker. Das riecht der Hund auch. Ne? Und steht davor und sagt, okay, das ist mein Fleisch. Ja. Aber die Akzeptanz hier bei einem warm gemachten, auf über 70 Grad vorbereiteten Fleisches ist etwas, das ganz einfach einen höheren Aufschluss hat der Fasern im Fleisch und macht damit die Akzeptanz auch höher.
Ja, also durch das Garen im eigenen Saft entwickeln sich Aromen, ne? Die riechen total gut und bei meinem Herdenhundschutz früher habe ich dann auch immer mal, wenn ich was gegart habe, einen Eckzahn gesehen, wenn ein anderer Hund die Küche betrat. Auf jeden Fall hat das rohes Fleisch das gar nicht so. Und ich habe hier ganz oft Mäkler, wie du das schon gesagt hast, die rühren rohes Rind zum Beispiel überhaupt nicht an. Ne? Aber auf gegartes, also auf das Brühbarf, stehen sie parat, moin moin, sagen die, als gäbe es keinen Morgen. Die wollen sofort fressen.
Genau. Es ist ja auch was Schönes, wo man auch sagen kann, so gerade auch wenn du unterwegs bist, ja, und du hast jetzt hier du willst barfen. Und eingefrorenes Barf, meistens fährst du ja nicht mit einer Kühltruhe hinten am Anhänger, ne, am Fahrzeuganhänger fährst du mit dir richtig die Gegend, sondern du hast auch nicht einen riesen Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe in deinem Wohnmobil oder in deinem Wohnwagen. Und da ist Brühbarf natürlich auch was Schönes. Ja, du kannst es dementsprechend rausholen, du brauchst es nicht in diese Kühlprozesse mit reinzubringen. Und dann ist das etwas, was du aufmachst und es trotzdem schon gut riecht und vor allen Dingen entsprechend zusammengesetzt ist nährstofftechnisch und dann auch dem Hund, selbst wenn du es dann nochmal eben warm machst, ein bisschen im Wasserbad erwärmst, sodass nochmal die Duftstoffe da rauskommen, ist es natürlich die Akzeptanz nochmal höher.
Und? Ja, und ich wollte auch ganz gerne nochmal erzählen, was es da so gibt, ne? Was mich besonders freut, gerade auch wegen des Geruchs. Es gibt da zum Beispiel Hühnerbrustwürfel. Natürlich habe ich mir das genau angeguckt. Ja, Hühnerbrustwürfel riechen gar nicht. Ne? Das ist total schön. Also die kannst du dann tatsächlich einfach da auch so bestellen und brauchst überhaupt nichts mehr machen. Das ist klasse. Ja. Ich bin total begeistert, wie du hörst.
Ja, absolut. Und was wir hier noch bei haben ist, wir kombinieren Nährstoffkontrolle von BARF. Ja, und das mit der Akzeptanz und der Sicherheit von gegarter Nahrung. Und das ist in dem Moment tatsächlich ein Riesenargument. Und das ist mir in dem Moment bei meiner Beratung daran auch extrem wichtig. Wir dürfen nicht in die Euphorie verfallen. Wir haben hier jetzt mal, was das angeht. Das ist ja relativ neu mit dem Brühbarf. Das ist ja aus der, ich sag mal, guten Küche des Menschen übertragen worden, hier auch auf den Hund. Ja, wir haben noch keine Langzeitstudien von, was weiß ich, 10 oder 15 Jahren zu diesem spezifischen Produkt. Ja, aber wir können heute sagen, dass das, was ich gerade erklärt habe, auf jeden Fall ein Fakt ist.
Okay, danke Joe, dass du das so ausführlich machst, wie immer. Das ist nämlich wichtig. Das heißt, wir können und dürfen unsere Zuhörer natürlich auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das ist ein tolles System. Aber wir wissen nicht, ob das Fehlen der rohen Enzyme, das geht nämlich beim Garn natürlich auch kaputt, ne, auf ganz lange Sicht einen Unterschied macht.
Genau. Und hier müssen wir auch sehr vorsichtig rechtlich sauber bleiben. Ja, wenn ich meine Kunden berate, sage ich niemals, Brühbarf heilt die Allergie deines Hundes. Ja, ein Futter kann das nicht alleine.
Genau.
Ja, und vor allen Dingen wäre das auch ein Verstoß gegen die Health Claims Indexe oder gegen den Health Claim Index. Ja, der absolut, sagt nämlich ganz genau, was darf gesagt werden und wir dürfen keine Heilversprechen geben. Und deswegen ist das etwas, Brühbarf ist jetzt nicht etwas, was, sag mal, Erkrankungen heilt und dadurch dazu beiträgt. Nein, es dient der besseren Verdaulichkeit, der besseren Akzeptanz, des besseren Aufschlusses der Nährstoffe.
Ja, ist ja auch so der Satz, der das beschreibt ganz genau. Ne? Es unterstützt die physiologische Verdauung durch eine optimierte Bioverfügbarkeit. Und das ist Fakt, ist fachlich korrekt und, wie du gerade so schön gesagt hast, auch Laves-konform. Genau, so heißt das komische Ding.
Genau, die Laves ist die oberste Behörde für Lebensmittelsicherheit und die schreibt das dementsprechend vor. Und da müssen wir uns natürlich auch immer wieder dran halten. Also da dürfen wir nichts anderes erzählen. Und Brühbarf ist schon auch ein interessantes Werkzeug für speziellere Fälle.
Absolut.
Für Welpen, für Kitten, ja, für Katzen, Senioren und immunschwache Besitzer oder einfach Halter, die Sicherheit wollen. Immunschwache Besitzer meine ich jetzt tatsächlich den Menschen.
Ja, davon haben wir ganz viele.
Ja, das ist also nicht ohne. Wir haben sehr viele mit Reizdarmproblemen.
Absolut.
Sehr viele, die Medikamente nehmen müssen, wo der Darm sowieso schon angegriffen ist, die auch Hautausschläge haben und dergleichen so. Und das ist dann für mich natürlich der immunschwache Besitzer oder Halter. Ja, da geht es ja auch um die Sicherheit dabei. Ja, und es ist kein Wundermittel, sondern ganz einfach nur angewandte Lebenstechnologie im Napf oder für den Napf. So, so will ich es mal beschreiben.
Das hast du schön ausgedrückt.
Und wer jetzt Interesse hat, das Ganze einmal auszuprobieren, der geht auf die meisterbarf.de-Seite, gibt den Rabattcode NAPF10 ein, NAPF groß geschrieben, die 10 dahinter, und kann sich dann selbst ein Bild davon machen. So, und mein Fazit ist, die Daten von vielen wichtigen Studien, ja, die ich mir dazu dementsprechend reingezogen habe, sprechen ganz einfach eine ganz deutliche Sprache pro Brühbarf, wenn es halt um Sicherheit und Verdaulichkeit geht.
Ja, und ich möchte dazu noch anfügen, dass sich viele Leute einfach auch ekeln, ne? Also die garen zu Hause das Futter nicht, obwohl sie es lieber gegart hätten, weil es einfach riecht beim Garen. Und dieser Duft zieht durch die ganze Küche. Und wenn der Gatte dann abends nach Hause kommt, ich sag das mal so platt und salopp, ja, dann geht er gleich wieder raus.
Tja, dann ist er halt weg.
Ja, weg, dann, genau, wie ja,
weg, ja. Weg, dann soll er halt wegbleiben, ne? Und wenn der nach Hause kommt, je nachdem, was der gemacht hat, dann riecht er unter Umständen auch. Dann sollte er halt duschen gehen.
Mensch, nun ist aber Schluss. Genau. Alles klar. Und ich nehme es jetzt einfach so mit. Mhm. Ne? Das könnt ihr dann auch machen. Das ist eine wertvolle Ergänzung. Ja. Auch bei mir in der Beuteküche, ne? Besonders für die schwierigen Fälle. Also ich bin sehr froh, das kennengelernt zu haben.
Genau. Und du wirst es ja auch in einem entsprechenden Online-Seminar dann auch mal zeigen, wie man mit Brühbarf arbeitet.
Und das ist warum eine gute Idee, das mache ich, ja. Mhm.
Ja, und fürs nächste Mal gucken wir uns an, was das denn mit Stockbarf auf sich hat. Ja, weil Stockbarf ist auch ein Produkt, das sehr interessant ist. Und Stockbarf, wo kommt das eigentlich her? Sabine, ja, du bist doch da so genauso wie ich im Muschelschubser. Aber du bist genau. Da noch ein bisschen mehr weiter im Norden, nicht?
Ja, das sag ich dir, du, in Hamburg, das ist halt so. Früher hat man das auf den Stock gesteckt, um das zu trocknen, nicht? Okay. Dass das haltbar war. Und das ist natürlich eine gute Geschichte, auch zum Beispiel für Leute, die wandern gehen oder die mal schnell irgendwas Gutes in Anführungszeichen in den Napf packen wollen. Also da bin ich auch sehr gespannt auf unsere Folge, die wir bis dahin dann natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen. War nur eine kleine Vorausschau.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und schön kritisch am Napf bleiben. Und wir werden beim nächsten Mal über Stockbarf uns unterhalten. Definitiv.
Das wird spannend. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Napfgespräche.